Wenn dann der Schnee kommt, dann wollen die Leute einfach raus. Manchmal gehen sie halt leider auch ein zu hohes Risiko ein.
Tatort Salzburg. Der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
Die Skisaison klingt langsam aus und es war wieder ein Winter der Extreme. Nach Phasen mit kaum Schnee folgte große Lawinengefahr. Anfang des Jahres war österreichweit von einer schwarzen Serie mit sehr vielen tödlichen Skiunfällen die Rede. Thomas Schweiger ist Leiter der Salzburger Alpinpolizei. Er zieht Bilanz über einen, wie er sagt, eigenartigen Winter und über sein erstes Jahr als Chef von 64 Alpinpolizistinnen und Polizisten.
Es wird viel diskutiert. Zuletzt gab es Meldungen, dass es heuer schon sehr viele Tote gab auf den Skipisten. Die Bayerische Bergwacht hat auch gewarnt davor, dass diese Zahl eben immer steigt. Wie schaut denn die Situation in Salzburg aus?
Ja, grundsätzlich ist es einmal so, dass natürlich es löblich ist, wenn vor alpinen Gefahren gewarnt wird. Was mir an dem Satz nicht so gefällt, immer mehr Tote, das stimmt nämlich nicht. Ich habe mir dazu die Statistik angeschaut. Es ist natürlich jeder Tote zu viel, aber wenn ich allein die letzten beiden Winter vergleiche, ich nehme jetzt den aktuellen Winter her und habe mir den Zeitraum von November bis jetzt angeschaut und da haben wir 13 Tote im Bundesland zu beklagen und den Winter davor im gleichen Zeitraum 22 Tote. Wie gesagt, jeder ist einer zu viel, aber wenn man dann ins Detail schaut, dann kommt man natürlich auch drauf, dass zum Beispiel in diesem Winter von diesen 13 Toten auch alleine 6 mit Herz-Kreislauf-Problemen dabei waren und 2 Forstunfälle. Also man sieht schon, das Spektrum der Alpinpolizei ist ein sehr breites. Die meisten stellen sich wahrscheinlich vor, dass uns wir ausschließlich um Bergsteiger-Skitourengeher und so kümmern, aber das Spektrum ist immer ein riesiges und sobald man irgendein Vorfall im alpinen Gelände ist, wird die Alpinpolizei geholt. Also man sieht also schon, die Statistik relativiert sich auch ein wenig. Letztlich haben wir einen tödlichen Skiunfall gehabt in diesem Winter, einen Toten durch Lawine und noch weitere 2 Tote, die eben sie verirrt haben, beziehungsweise erschöpft waren dann, weil sie sich verirrt haben. Also man sieht schon, Statistik ist nicht Statistik. Man muss da schon ein bisschen genauer reinschauen und dann relativiert sich so manches.
Aber dieses Thema Sorglosigkeit, das ja angeblich auch immer mehr wird, merkt sie das sehr wohl? Man, Fakt ist ja, dass immer mehr Leute auch im Sommer zum Beispiel in die Berge drängen und sozusagen diesen unberührten Raum irgendwie suchen und das Individuelle suchen.
Ja, der Boom ist in sehr vielen Sportarten sehr groß. Ich würde aber den Menschen, die ins alpine Gelände gehen, nicht das Attribut sorglos geben. Ganz im Gegenteil, die Zahlen sind nicht gestiegen, obwohl sehr viele Menschen die Erholung und das Ganze in der freien Natur suchen. Ich darf sogar sagen, es ist die Bereitschaft der Menschen gestiegen, sich einen Bergführer zu nehmen. Man merkt bei diversen Festivals, dass sich die Leute für zum Beispiel lawinenverschütteten Suchgerät interessieren. Die Menschen bereiten sich eigentlich schon darauf vor. Es passieren natürlich Unfälle. Und wie immer, Ausnahmen bestätigen natürlich auch die Regel. Manchmal fragt man sich schon, wie hat das passieren können, warum ist der eine oder die andere sehr sorglos umgegangen. Also zusammengefasst würde ich sagen, nein, die Menschen werden nicht sorgloser. Generell zu dem Thema ist es einfach jährlich so, wenn man jetzt diesen Winter anschaut, der ein bisschen eigenartiger war, im Dezember hat es noch geschneit, dann haben wir 3 Wochen eine Warmphase, dann haben wir alle noch die Bilder im Kopf, wie wir auf dem weißen Bandl runterfahren und plötzlich kommt der Schnee und wir sprechen da von diesem Ort Klumpenrisiko. Das heißt dann, es kommt halt manchmal an gewissen Tagen, kommen einfach sehr viele ungünstige Faktoren zusammen. Und wie es dann endlich geschneit hat, jeder war hungrig auf Tiefschnee, jeder war hungrig auf weg von den grünen Bändern endlich ins Gelände. Da hat man dann gesehen, dass doch an diesen Tagen das Risiko sehr stark gestiegen ist. Wie gesagt, das wiederholt sich fast jeden Winter. Man kann das anhand vom Niederschlag, vom Wind und an schneearmen Wintern sehen. Wenn dann der Schnee kommt, dann wollen die Leute einfach raus. manchmal gehen sie halt leider auch ein zu hohes Risiko ein.
Gab auch einen Fall, wo mittlerweile jetzt die Staatsanwaltschaft ermittelt, nach einer Lawine, die bei der Schmittenhöhe ausgelöst wurde. Finden Sie das gut, dass man da auch solche Menschen dann auch zur Verantwortung zieht, wenn die Sorglosigkeit wirklich auch, wenn man sich selbst und andere gefährdet damit?
Ja, einmal ganz allgemein, zur Verantwortung ziehen sie wir nicht. Wir sind jene, die das Ganze ermitteln, an Sachverhalt, an die Staatsanwaltschaft berichten. Es ist nicht die Aufgabe der Polizei, also hier sie zu bestrafen oder zu urteilen. Ich glaube ja, egal was dann dabei rauskommt, jeder weiß, wenn ein Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren ist, egal ob er Strafe oder nicht, dann ist das schon ein ordentlicher Schuss vor den Bug. Man will schon in einem Gerichtsverfahren Angeklagter sein, aber letztlich entscheiden es nicht wir. Wir arbeiten das Ganze auf und versuchen das möglichst präzise der Staatsanwaltschaft zu übermitteln.
Trotzdem seid ihr auch sehr direkt damit auch konfrontiert mit dem Handeln von anderen Personen. Man muss ja dann aufsteigen, große Rettungsaktionen werden oft in Gang gesetzt. Möglicherweise redet man da auch untereinander und sagt, boah, also der hat sich da jetzt schon was, der hat sich was geleistet.
Natürlich spricht man untereinander und in so manchen Fällen stellt man sich schon die Frage, dass das unter diesen Umständen hätte nie sein können, aber das hält uns nicht von unserer professionellen Arbeit ab. Wir machen das völlig wertungsfrei und anhand der Fakten und der Tatsachen, die dort vorgefallen sind, wir berichten das und über das Ergebnis in dem Sinn kriegen wir eigentlich auch nicht Bescheid. Somit ist das nicht unser Entscheidungsbefugnis und wir machen eigentlich ganz normal unsere Arbeit, für die wir vorgesehen sind.
Eure Arbeit heißt ja auch, dass man in sehr vielen Fällen zusammenarbeitet, auch mit anderen Rettungsorganisationen. Ist zwar bei der sonstigen Polizeiarbeit auch so, aber gerade bei euch, da ist sehr viel Bergrettung da, da braucht man den Rettungshubschrauber. Wie läuft denn da diese Zusammenarbeit ab?
Die kann ich mit einem Wort beschreiben, sehr gut, exzellent, muss ich noch sagen dazu. Man kann nur gemeinsam seine Einsätze meistern. Jeder, die Bergrettung, wir haben unseren Aufgabenbereich, wir unterstützen uns gegenseitig in Kombination mit der Flugpolizei natürlich. Wir sind da sehr stark angewiesen aufgrund der großen Distanzen und Höhenunterschiede, oft auf die Libelle, so sagen wir zu unserem Polizeihubschrauber. Miteinander meistern wir das alles.
Wer koordiniert denn dann diese Einsätze? Ist es dann die Polizei, weil ihr seid die Professionisten, Bergrettung sind ja freiwillige Helfer zum Beispiel, oder wie läuft das genau?
Ja, die Verständigung ist einmal so, dass wir im Rahmen vom Leitstellendreieck alle verständigt werden, also das läuft fast simultan, dass die Bergrettung und auch bei uns die Landesleitzentrale verständigt wird und dann entsendet man natürlich sofort Kräfte. Jetzt darf man sich so einen Einsatz nicht so vorstellen, dass wir alarmiert werden und wir rennen dann drauf los, sondern es gibt dann vor Ort eine Einsatzleitung, die das Ganze akribisch beurteilt und koordiniert, weil mitunter es auch sehr, sehr gefährlich werden kann. Und diese Einsatzleitung trifft dann die Entscheidungen und wir begeben uns dann in das Gebiet, wo eben der Unfall passiert ist. Das heißt, für die eigentliche Rettung ist ja die Bergrettung zuständig. Wir von der Polizei ist es so, auch im Sicherheitspolizeigesetz und der ersten allgemeinen Hilfeleistung, uns betrifft natürlich diese erste allgemeine Hilfeleistung ebenfalls. Und wir helfen da aber so zusammen. Die Entscheidungen werden in der Einsatzleitung getroffen. Da ist meistens ein Vertreter der Polizei drin, ein Vertreter der Bergrettung und meistens dann Vertreter der Bezirkshauptmannschaft als Leiter von dem Ganzen.
Sehr viel koordiniert, trotzdem muss dann sehr schnell gehen und schnell Entscheidungen getroffen werden.
Unbedingt, hin und wieder ist es ein schmaler Grat, weil wir alle wollen helfen, die Bergrettung will helfen, wir wollen helfen, aber es gibt halt immer wieder Situationen und Voraussetzungen, wo man dann auch mal das Ganze hintanhalten muss, weil man darf auch die Kolleginnen und Kollegen nicht so salopp in Gefahr bringen, sage ich einmal. Also das zu beurteilen, obliegt der Einsatzleitung. Wir alle wollen helfen und sollten wir es mal nicht können, dann kann es maximal daran liegen, dass die äußeren Bedingungen so widrig sind und die Gefahr für die Helfer so groß, dass wir das halt etwas nach hinten verschieben, aber sobald es möglich ist, wollen wir und werden das Ganze auch durchführen.
Sie haben das jetzt gerade angesprochen, dass immer wieder natürlich auch selbst Gefahr herrscht, ne, weil Rettungseinsätze sind ja dann oft bei widrigen Bedingungen und so weiter. Vor kurzer Zeit war einmal eine Meldung der Bergrettung, wo sie berichtet haben, dass sie sich selber da im letzten Moment von einer Nachlawine in Sicherheit gebracht haben. Wie gefährlich ist denn diese Tätigkeit? Und wie weit kann man das Risiko immer begrenzen?
Generell die Tätigkeit im alpinen Gelände ist gefährlich. Man muss sich der Gefahr bewusst sein, aber wir versuchen auch, und vor allem die Einsatzleitung versucht es im Vorfeld so zu beurteilen und muss das dann ja auch rechtfertigen, was gemacht wird, dass wir eine mögliche Gefahr für uns ausschließen können. Gänzlich ausschließen, es ist, wie gesagt, eine Gratwanderung und wir wollen, aber manchmal ist es halt ad hoc dann auch nicht möglich. Noch Lawinen, von denen hört man immer wieder, die können vorkommen, sind da im Winter bei großer oder erheblicher Lawinengefahr durchaus immer möglich. Die Beurteilung macht letztlich die Einsatzleitung, wollen dann alle.
Es gibt aber auch Fälle, habe ich ja gelesen, dass das manchmal vorkommt, dass dann die Geretteten auch zur Kasse gebeten werden wegen gewissen Umständen. Was sind das für Fälle, wo sowas zu tragen kommt?
Ja, wir bitten niemanden zur Kasse. Ich kann nur von der Polizeiseite sprechen. Wir erheben das Ganze und geben es dann weiter. Also von unserer Seite nicht. Ich könnte mir vorstellen, da geht es eventuell um Versicherungssachen, dass man den Rettungseinsatz bezahlen muss. Aber so wie man sich das vorstellt, wir kommen und stellen dann irgendein Organmandat aus. Nein, sowas gibt es nicht. Wir gehen mit Berichten an die Staatsanwaltschaft vor. Und mehr kann ich zu dem Thema eigentlich gar nicht sagen. Ja.
Okay, das heißt, von eurer Seite wird man einfach jeder gerettet, egal aus welchen Gründen er sich da in Gefahr gebracht hat?
Absolut, ja. Der Grund ist für uns nebensächlich, uns geht es nur darum, dass der gesund aus der ganzen Sache rauskommt. Und nachher beginnt die ganze Aufklärung vom Sachverhalt und die ganze Meldeschiene. Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man Leute aus einem Gefahrenbereich rausbringt. Der Großteil ist auch extrem dankbar. Hin und wieder gibt es natürlich auch welche, wo das Ganze ein bisschen auf Unverständnis stößt. Aber ja, wie immer, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Aber im Generell sind sie sehr, sehr froh, dass wer da ist, dass es einen Notruf gibt, dass sofort Helfer kommen und denen dann auch geholfen wird. Und wenn sie dann wieder sicheren Boden unter den Füßen haben oder ins Warme kommen, da sind wirklich alle sehr, sehr glücklich.
Wir haben jetzt über Unfälle gesprochen. Was gibt es denn da noch für Einsätze? Sie haben das vorher schon kurz angeschnitten, dass es ja eigentlich sehr viel mehr ist als nur sozusagen Skiunfallopfer aufglauben. Was können Sie
da noch nennen? Ich hab bereits erwähnt, das Spektrum ist sehr, sehr breit. Im Grunde sind wir zuständig fast für alle Amtshandlungen im alpinen Gelände. Da fällt drunter jeder Paragleiterunfall, also Flugunfälle, Segelflieger, selbst wenn ein motorisiertes Flugzeug abstürzen würde, werden wir gefordert. Da fallen Unfälle in Kletterhallen, Hochseilgärten darunter. Wir haben ein eigenes Kompetenzteam Canyoning. Also selbst wenn in einer Schlucht was passiert, im Rahmen einer geführten Tour wird das von uns erhoben. Dann natürlich die Klassiker, an die jeder denkt, Bergsteigen, Klettern. Im Winter ist es Skifahren, Touren gehen. Und eigentlich jegliche sonstige Einsätze, wo man Leute braucht, die Ausbildung für alpines Gelände haben und die topografischen Gegebenheiten halt entsprechend schwierig sind. Und da werden wir angefordert und das zählt alles zu unserem Aufgabenbereich.
Und ihr kommt eigentlich überall hin?
Im Grunde ja. Also die Ausbildung ist so aufgebaut, jeder Alpinist sollte sich auf jeden Untergrund bewegen können. Jeder Alpinist muss Rettungstechniken beherrschen und Erste Hilfe. Weil wir müssen ja oft am Fels oder am Eis erheben und man muss an den Ort des Vorfalls, an die Unglücksstelle vordringen. Und das geht eben nur mit einer speziellen Ausbildung und mit einem speziellen Material. Anders wäre das eigentlich gar nicht möglich.
Unterscheidet sich dann diese Arbeit am Unfallort oder am Tatort oder was auch immer, unterscheidet sich die eigentlich wesentlich von der Arbeit eines herkömmlichen Polizisten? Weil die Grundaufgaben sind ja dieselben, nehme ich mal an.
Nein, es ist sehr stark vergleichbar. Die Polizisten im Rahmen einer Aufnahme von Verkehrsunfällen oder sonstigen Vorfällen machen im Grunde das Gleiche, nur wir sind spezialisiert eben genau auf diese Geschehnisse im alpinen Gelände, weil man kann nicht vordringen in alpines Gelände ohne entsprechende Ausrüstung und das geht einfach nicht, das wäre auch nicht zumutbar für einen Polizisten, der die passende Kleidung, die passenden Sicherungsgeräte und das alles nicht hat, das wäre eigentlich nicht möglich. Aber im Grunde machen wir dasselbe, außer die Örtlichkeit ist eine andere.
Der Alpinpolizist hat auch eine Waffe dabei?
Ja, hat auch eine Waffe dabei, natürlich. Wir haben eine eigene Uniform, rote Jacke, dunkelblaue bis schwarze Hose. Dazu haben wir eine Mütze, weil es oft kalt ist natürlich. Fürs Gelände, die Waffe ist dabei. Also wir tragen eigentlich alles außer diese herkömmliche blaue Uniform, die man halt von den Streifenwegen kennt.
Sie waren selber jetzt davor jahrelang bei dem Sondereinsatz Kommando Cobra. Wie war jetzt da der Umstieg, weil es doch recht unterschiedliche Tätigkeiten sind?
Ja, das stimmt. Wir haben im Rahmen der Cobra auch Alpinübungen gehabt, Alpinkurse gehabt, daher auch die Vorkenntnisse. Es wurden noch andere Einsatzszenarien trainiert. Aber einiges ist gleich. Wir haben auch Lawinenverschütteten Suche geübt. Also es ist schon sehr vieles ähnlich. Nur beim Einsatzkommando Cobra trainiert man halt spezielle Aktionen. Der Umstieg war für mich freiwillig, deshalb angenehm. Also ich misse die Zeiten zwar nicht, obwohl es mir sehr, sehr gut gefallen hat vorher. Aber jetzt in meiner Funktion als Leiter der Alpinpolizei, das taugt mir voll. Und ich bin umgeben von 64 höchst motivierten Damen und Herren, die das freiwillig machen und bei jedem Kurs, bei jeder Ausbildung und bei jedem Einsatz mit vollem Herzen dabei sind.
Wir haben im Vorfeld schon kurz gesprochen, das Alpinistentum ist Ihnen ja ein bisschen in die Wiege gelegt. Sie kommen ja aus Dernten und waren auch skifahrerisch sehr aktiv. Von dem her passt das ganz gut.
Das denke ich auch, ja. Also wenn man sich für die Funktion bewirbt, sollte man, denke ich, ein paar Sachen mitbringen. Das ist natürlich am Schnee das Skifahren und die Skitouren gehen. Und man sollte natürlich keine Höhenangst haben und doch ein bisschen bergaffin sein. Das bin ich auch in meiner Freizeit. Und deshalb habe ich mir gedacht, das verbinde ich. Und bis dato habe ich es keine Sekunde bereut.
Es ist aber die Ausbildung auch sehr intensiv teilweise zum Alpinpolizisten, zur Alpinpolizistin.
Absolut. Wenn man bis zur höchsten Stufe möchte, dann dauert die Ausbildung mehrere Jahre. Also das schafft man nicht von heute auf morgen. Man fängt mit der Grundstufe an, mit dem Alpinisten, geht dann zum Hochalpinisten und letztendlich zum Polizeibergführer. Da liegen mindestens 4 Jahre dazwischen. Also man kann sich ungefähr ausmalen, dass da sehr viel Schweiß und Engagement dabei ist, wenn man all diese Stufen passieren will. Ich bin einmal gewillt und bin auch schon mittendrin. Von dem her, mir taugt es voll. Und ich werde das sicher noch sehr, sehr lange betreiben.
Ihr habt ja Spitzenalpinisten in euren Reihen, eben Stichwort Rupert Hauer, der ja mit seinen Mount Everest-Expeditionen da immer wieder in den Schlagzeilen auch war. Inwieweit ist denn das notwendig, wirklich ein Top-Bergsteiger auch zu sein für diese Aufgabe?
Naja, wenn wir den Maßstab der 8000er für unsere Alpinisten anlegen würden, dann würden nicht sehr viele überbleiben. Somit ist es eigentlich so, dass es nicht gefordert ist, dass man jetzt die höchsten Berge der Welt erklimmt, um ein guter Alpinpolizist zu sein. Nein, ich sage, gewisse Vorkenntnisse sollte man haben, man soll eine gewisse Fitness haben. Alles andere wird dann im Rahmen der Ausbildungen beigebracht. Somit ist es für uns natürlich extrem wertvoll, dass wir so einen erfahrenen Alpinisten und Polizeibergführer in unseren Reihen haben. Aber für die Tätigkeit als Alpinpolizei oder als Alpinpolizist ist sicher nicht erforderlich, die 8000er zu erklimmen.
Bei unseren Bergen ist zwar die Luft auch dünn, aber nicht so dünn.
Absolut, ja. Aber wenn Sie mal am Großglockner gehen, werden Sie auch merken, dass auf 3.500 Meter die Luft auch sehr dünn wird und man plötzlich viel mehr schnauft wie unten. Also dann kann man sich dann auch vorstellen, wie es dann ist, wenn man einige tausend Meter dann darüber ist.
Ist man als Alpinpolizist selber dann in der Freizeit auch noch gern in den Bergen? Oder hat man dann irgendwann genug davon?
Na, ich kann, in dem Fall spreche ich für mich. Natürlich, ich mache in meiner Freizeit auch sehr viel. Eigentlich beinahe das gesamte Spektrum. Im Sommer geht man Bergsteigen und Klettern und im Winter sind es vor allem Skifahren und Skitouren gehen. Das geht nicht nur mit, man macht die Ausbildungen und dann macht man nichts mehr, sondern da ist schon privates Engagement auch gefordert. Man sammelt ja im Privaten auch Erfahrungen, dann trägt es zur eigenen Fitness bei, wenn man privat was tut. Also wenn man sich dann nur auf die Ausbildungen verlassen würde, das wäre aus meiner Sicht zu wenig, aber alle, die zu uns kommen, sind freiwillig und da weiß man schon im Vorfeld, dass der privat eigentlich auch ständig nur Alpintätigkeiten macht. Also die Hobbys liegen da, wie gesagt, meistens eh beim Tourengehen, beim Skifahren und beim Klettern und alles andere wird ihnen beigebracht.
Ein Leben in den Bergen.
Sozusagen, ja, ich wohne in die Berge, ich lebe in die Berge und ich gehe gerne in die Berge.
Ja. Ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gerne. Okay.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brilitsch und Thomas Sendelhofer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.